Und es soll heute um das Thema Herrlichkeit gehen. Was denkt ihr, wenn ihr dieses Wort Herrlichkeit hört? In der Bibel ist die Herrlichkeit Gottes ein ganz zentraler Punkt und wir lesen ganz an vielen Stellen der Bibel einfach davon, dass Gott einzelnen Menschen, aber auch dem ganzen Volk, seine Herrlichkeit offenbart hat. Zum Beispiel bei Mose lesen wir das, wenn wir genau lesen, was sein besonderer Wunsch, sein größter Wunsch war es, die Herrlichkeit Gottes zu erleben. Auf dem Berg Sinai hat dann Gott sein Gebet erhört. Er hat immer wieder gebetet, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und das durfte er auch. Er durfte dort hochsteigen. Er durfte Gott nicht vielleicht von Angesicht zu Angesicht sehen. Er hat ihn nur vorbeilaufen sehen. Aber das hat ausgereicht und er war nicht mehr derselbe. Sein Gesicht war strahlend weiß und er hat diese Herrlichkeit ausstrahlen dürfen. Wir lesen auch von anderen Personen in der Bibel. David, als er die Bundeslade zurückerobert hat und voller Freude getanzt hat, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und war ihm alles andere egal. Er hat diese Herrlichkeit Gottes einfach ausgekostet und hatte diesen Moment gefeiert. Oder auch beim Prophet Hesekiel lesen wir davon, dass er ja in gewisser Weise in den Himmel schauen kann oder in die himmlische Welt und auch dort die Herrlichkeit Gottes sieht und oder einfach die überwältigt ist von allem, was er dort sieht. Und auch Johannes darf ja Dinge sehen und aufschreiben, die wir gar nicht so begreifen können und hat Geheimnisse und Herrlichkeit Gottes gesehen. Und das Wichtigste natürlich, Jesus hat diese Herrlichkeit Gottes ausgestrahlt. Und das ist auch der Grund, warum so viele Menschen ihn gesucht haben, seine Nähe gesucht haben und einfach gerne mit ihm unterwegs waren oder gemerkt haben, ja, da ist was anderes bei ihm. Es ist kein normaler Mensch. Er hat die Herrlichkeit Gottes ausgestrahlt. Und wir sehen dieses Thema, dass die Herrlichkeit Gottes zentral ist, zieht sich durch die Bibel wie so ein roter Faden. Und wer Jesus begegnet, wer Gott begegnet und ihn auch mal so richtig erlebt hat, weiß nicht, so ein Gottesmoment hatte, wo man einfach seine Gegenwart ganz spürbar erlebt hat, dann ist man, denke ich, danach auch nicht mehr derselbe. Und weiß, dass Gott mit uns einen Plan hat oder uns im Blick hat und uns einfach liebt und uns begleitet in unserem Leben. Wer diese Herrlichkeit erlebt hat, der ist nicht mehr derselbe. Und heute möchte ich noch mal ein letztes Mal über dieses Thema Back to the Roots, zurück zu diesen Glaubensgrundlagen predigen und diese letzte wichtige Grundlage uns mitgeben. Und ich habe es beschrieben mit zurück ins Allerheiligste, dass wir da wieder zurückfinden und wieder neu uns aufmachen, die Herrlichkeit Gottes zu suchen. Lasst uns den Bibeltext einsteigen, den ich für uns heute ausgesucht hat. Matthäus 17, 1 bis 8. Wir kennen diese Geschichte bestimmt, steht in fast allen Evangelien drin. Und dort steht, 6 Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich und stieg mit ihnen auf einen hohen Berg, wo sie allein waren. Dort veränderte sich vor ihren Augen sein Aussehen. Sein Gesicht begann zu leuchten wie die Sonne und seine Kleider wurden strahlend weiß wie das Licht. Und auf einmal erschienen Mose und Elia. Die Jünger sahen, wie die beiden mit Jesus redeten. Und da ergriff Petrus das Wort. Herr, sagte er zu Jesus, wie gut ist es, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier 3 Hütten bauen. Eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Während er noch redete, kam plötzlich eine leuchtende, helle Wolke und warf ihren Schatten auf sie. Und aus der Wolke sprach eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich Freude und auf ihn sollt ihr hören. Die Stimme versetzte die Jünger so sehr in Schrecken, dass sie sich zu Boden warfen, mit dem Gesicht zur Erde. Jesus aber trat zu ihnen, berührte sie und sagte, steht auf, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Und als sie aufblickten, sahen sie niemand mehr außer Jesus. Und wir lesen hier, von so einem ganz besonderen Gottesmoment für die 3 Jünger, für die 3 engsten Jünger von Jesus, die ja ganz nah an seinem Herzen dran waren. Petrus, Jakobus und Johannes, die dürften hier in diesem Bibelabschnitt, hier auf diesem Berg, welcher Berg ganz genau das ist, wissen wir nicht. Aber sie dürfen in diesem Moment Dinge erleben, die auch schwer in Worte zu fassen sind. Und wo man dann sich als Leser vielleicht selbst auch ein bisschen zurecht fragt, was habe ich denn da eigentlich gerade gelesen? Was ist denn da gerade passiert? Auf einmal steht da was von Elia und Mose, die da auf diesem Berg einfach erscheinen. Und was bedeutet das eigentlich? Was passiert genau auf diesem Berg der Verklärung, wie man es so nennt, umgangssprachlich? Und ich möchte mit uns erstmal ins Alte Testament schauen. Wenn man diese Stelle liest, dann wird einem schnell die Parallele zu Mose klar, so wie es vorher schon gesagt hat, dass er ja immer wieder auf diesen Berg Gottes ging. In 2. Mose 24 befiehlt Gott Mose, dass er Aaron, Nadab und Abihu und 70 Älteste mit sich nimmt und auf den Berg Gottes steigen soll. Aber es gibt dort auf dem Berg Sinai einen kleinen, aber feinen Unterschied. Wirklich in die Nähe Gottes durfte damals eben nur Mose kommen. Seine Mitstreiter durften zwar ein Stück mit ihm gehen, ein Stück weit den Berg besteigen, aber sie mussten in einem gebührenden Abstand warten. Und hier merkt man schon, wie so oft im Alten Testament, die Herrlichkeit Gottes ist da, aber noch nicht ganz verfügbar, noch nicht ganz, die Distanz zwischen Gott und Menschen ist da. Während wir im Neuen Testament lesen, dass diese Brücke überwunden ist, dass wir ganz in die Herrlichkeit Gottes eintauchen können. Und wir lesen ja auch davon, dass der Vorhang im Tempel zerreißt und dass die Herrlichkeit für uns voll zugänglich ist. Und die drei Jünger durften Erstaunliches erleben. Das Gesicht von Jesus und seine Kleider wurden strahlend weiß. Eine leuchtende Wolke erschien über ihnen, diese sogenannte Shechina-Wolke, falls ihr diesen Begriff schon mal gehört habt. Und Gott sagt selbst zu diesen drei Jüngern, Gott aus dieser Wolke sagt zu den Jüngern, dies ist mein Sohn, ihm gilt meine Liebe, ihn habe ich erwählt, auf ihn sollt ihr hören. Es ist das direkte Zeugnis von Gott, dass Jesus sein Sohn ist, sein Erwählter. Gibt es nicht an vielen Stellen, es gibt es einmal an der Taufe, dass eine Stimme vom Himmel kommt und hier unter anderem an dieser Stelle. So ein direktes Zeugnis von Gott, dass das sein Sohn ist, den sie da sehen. Und kein Wunder waren Petrus und die anderen beiden ein bisschen neben der Spur. Und Petrus wollte drei Zelte aufschlagen. Hat irgendwie gesagt, ja, das wäre jetzt eine gute Idee, hier drei Zelte aufzubauen. Und wer hat das wahrscheinlich Petrus verübeln können? Er wollte wahrscheinlich einfach in diesem Moment bleiben. Er wollte da nicht mehr runtergehen von diesem Berg, sondern er hat gedacht, da möchte ich jetzt einfach bleiben. Ich möchte Hütten bauen, damit wir hier in dieser Gegenwart Gottes bleiben können. Und wenn man sowas Wunderbares erlebt, dann möchte man, glaube ich, gar nicht mehr raus aus dieser Zeit, aus dieser Gegenwart Gotteszeit. Aber wir lesen, und das war auch Jesus klar, und auch Petrus sagt, na, das geht leider nicht, wir können jetzt hier nicht ewig bleiben, wir haben noch einen Auftrag zu erfüllen. Auf sie wartete Jerusalem, dann kurze Zeit später und dann auch später dann eben die Kreuzigung. Die Zeit auf dem Berg war also eigentlich nur so eine Art Ausrüstung für das, was alles danach noch kommen sollte. Und im dritten Vers lesen wir davon, dass auf einmal Mose und Elia erscheinen und in anderen Übersetzungen steht da am Schluss, sie sprachen, also die beiden, sprachen mit ihm über das Ende, Vers 3. In Lukas 9, Vers 30 steht es, das habe ich jetzt aber nicht. Doch, hier habe ich es. Die Parallelstelle eben zu Matthäus und dort steht am Schluss, die beiden, also Mose und Elia, sprachen mit ihm über das Ende, das er nach Gottes Plan in Jerusalem nehmen sollte. Während in Matthäus nicht so ganz klar wird, was die drei dort sprechen, Mose, Elia und Jesus, da wird nur beschrieben, dass sie sich unterhalten, lesen wir hier in Lukas, worum es geht, nämlich darum, dass sie über die Zeit in Jerusalem sprechen. Und das kann nur eines bedeuten, sie machen Jesus Mut für das Leiden und für das Kreuz, das bald auf Jesus wartete. Und nach der Verklärung von Jesu lesen wir auch in allen Evangelien mehr und mehr, dass alles mehr und mehr auf Jerusalem ausgerichtet ist. Und dass Jesus immer wieder auch von seinem Kreuzestod redet und was alles dort geschehen muss. Und dass es sozusagen alles sich zuspitzt auf diesen Moment am Kreuz. Und damit komme ich zu meinem ersten Gedanken. Leid und Herrlichkeit liegen ganz nah beieinander. 2 Wochen ist schon Ostern, Karfreitag zuerst natürlich. Und darum geht es auch in dieser Zeit, auch jetzt in dieser Passionszeit. Es gibt viele Beispiele in der Bibel, wo wir von Männern und Frauen Gottes lesen, die die Herrlichkeit Gottes erlebt haben, wie wenig andere Menschen, die aber gleichzeitig so viel Schweres durchmachen mussten und auch viel leiden mussten in ihrem Leben, obwohl sie Gott ganz nah erlebt haben. Zum Beispiel Josef wurde von seiner Familie verstoßen, nach Ägypten geführt. Und Gott hat ihn aber trotzdem am Schluss gesegnet. Er hat ihn mit Reichtümern überschüttet, er hat viel Macht besessen, wurde sogar zum Retter Israels durch seine Verbindungen zum Pharao. Aber am Anfang stand das Leid, wo einfach seine ganzen Brüder ihn verstoßen haben, ihn als Sklaven verkauft haben. Und die Herrlichkeit kam erst ganz viel später. Daniel ist auch so ein Beispiel. Der wurde nach Babylon verschleppt mit den Israeliten und immer wieder wurde er auf die Probe gestellt, hat Schweres durchmachen müssen, ob er auch wirklich treu Gott ergeben ist. Aber in dem allen hat er so riesen Wunder erlebt, wie fast kein anderer in der Bibel. Und eben auch Mose und Elia hatten es auch nicht leicht. Mose, aufgewachsen ohne wirkliche leibliche Eltern, vom Pharao musste er dann nach Midian fliehen. Und auch Elia musste sich oder hat sich vor Isebel in der Wüste versteckt und hat es auch nicht so einfach als Prophet. Und hier die beiden stellvertretend in diesem Text, in dieser Verklärung, einmal für die Propheten und einmal als Urvater, als Mose. Die stehen einfach für diese Zeit der Herrlichkeit in dieser Heilsgeschichte. Und auch Leute im Neuen Testament haben viel Herrlichkeit Gottes erlebt, hautnah. Die meisten der Jünger haben so viel erlebt wie kein anderer wahrscheinlich, aber am Ende wurden sie durch Verfolgung und durch andere Leute, durch die Römer meistens getötet. Aber die haben wahrscheinlich Dinge erlebt, die unseren Verstand übersteigen würden, die Jünger. Und genauso steht es in Hebräer 11, wo über die ganzen Glaubenshelden berichtet wird, dass diejenigen, die viel leiden müssen, am Ende auch eine unglaubliche Herrlichkeit Gottes erwarten dürfen. Hebräer 11, 36, dort steht, andere wiederum wurden verspottet, ausgepeitscht, gefesselt und ins Gefängnis geworfen. Sie wurden gesteinigt, zersägt, mit dem Schwert hingerichtet. Sie zogen in Schaf- und Ziegenfällen umher, notleidend, bedrängt und misshandelt. Das kann sich gar nicht ausmalen, was da alles drinsteht, zersägt sogar. Aber am Schluss steht, Gott hatte für uns noch etwas Besseres vorgesehen und deshalb sollten sie erst zusammen mit uns zur Vollendung gelangen. Natürlich die Vorausschau auf den Himmel, auf das ewige Leben, dass das alles, dieses Leiden überhaupt nicht ins Gewicht fällt, was noch kommen soll und dass es auch zusammengehört, dieses Leid und eben die Herrlichkeit, die am Ende auf uns wartet. Und das Musterbeispiel überhaupt für dieses Prinzip Leid und Herrlichkeit ist Hiob. In seiner Leidenszeit kam er zu dieser Erkenntnis, die eigentlich unglaublich ist für Hiob. Man muss bedenken, dass die Geschichte Hiobs ja wahrscheinlich eine der ältesten Geschichten in der Bibel ist und dass er einer der ersten Menschen überhaupt einen kleinen Blick auf Jesus werfen durfte, den kommenden Erlöser. Wir lesen davon, und das ist so ein genialer und so ein zentraler Bibelvers in diesem ganzen Buch. Und doch weiß ich, obwohl er so viel durchgemacht hat, dass mein Erlöser lebt und auf dieser Erde das letzte Wort haben wird. Mag meine Haut noch so zerfetzt und von meinem Fleisch wenig übrig sein, werde ich Gott doch sehen. Also hier ganz nah Leid und Herrlichkeit beieinander. Und ich finde der erste Vers, also 25, das ist steht bis heute. Wenn wir uns diese Erde angucken, ist doch genial, dass Jesus das letzte Wort haben wird auf dieser Erde. Und in all diesem Leiden von Hiob steht eben die Herrlichkeit Gottes über allem. Hiob weiß, dass am Ende des Tages der Erlöser, sein Erlöser, das letzte Wort haben wird und dass alles andere egal ist. Und deshalb möchte ich auch allen Mut machen, die wirklich Leid und Krankheit erleben oder wirklich schwere Sachen durchmachen. Gerade euch möchte Gott nah sein, Gott auch durchtragen durch die schwierigen Zeiten. Und wir haben immer diese Hoffnung, dass eines Tages alles besser werden wird. Vielleicht durch Gottes Eingreifen schon hier auf der Erde, dass Krankheit einfach auch geheilt werden darf. Das dürfen wir auch hoffen und beten natürlich. Aber spätestens eben an dem Tag, an dem wir dann wirklich Gott schauen werden, an dem wir dann bei Gott sind. Dann werden alle Tränen abgewischt werden. Dann wird es keine Krankheit mehr geben, kein Leid, kein Geschrei. Dann werden wir bei Gott sein. Aber bis dahin dürfen wir durchhalten und uns auch bei solchen, sag ich mal, Herrlichkeitsmomenten, wenn Gott nahe ist, dann dürfen wir dort auftanken für alles, was noch kommen wird. Mein zweiter Gedanke: Suche die Herrlichkeit Gottes. Am Ende von diesem Bibelabschnitt, also von dieser Verklärung, in Matthäus 17 steht ein wunderschöner Bibelvers. Vielleicht ist er euch auch ins Auge gestochen. Da steht: Und als sie aufblickten, sahen sie niemand mehr außer Jesus. In anderen Übersetzungen heißt, sie sahen Jesus alleine. Johannes, Petrus und Jakobus sahen nur noch Jesus, sonst gar nichts mehr um sie herum. Alles andere war vergessen. Ich möchte uns die Frage stellen, wann haben wir solche Jesus-Allein-Zeiten, wo wir Zeiten haben, wo wir ganz bewusst uns Zeit nehmen und vollkommen offen sind für Gottes Wirken. Die Wahrheit ist, Gottes Herrlichkeit, seine Gegenwart ist immer da. Wir lesen davon, dass der Heilige Geist sogar in uns wohnt. Also näher kann Gott ja gar nicht kommen, außer in uns zu wohnen. Und der Vorhang im Allerheiligsten ist zerrissen, lesen wir. Also die Voraussetzungen sind da, die Herrlichkeit Gottes, seine Gegenwart, seine Liebe, seine spürbare Liebe ist da. Und es liegt, wenn ja alles da ist, eigentlich an uns, ob wir die Gegenwart Gottes spüren, ob wir in diese Gegenwart Gottes kommen können oder nicht. Und es hängt, denke ich, viel von unserer inneren Einstellung ab. Wir können das auch nicht aus uns heraus erzwingen, dass wir Gottes Nähe spüren, aber wir können einfach offen dafür sein. Denn Fakt ist, in allem uns herum, in der ganzen Schöpfung, ist diese Herrlichkeit Gottes zu entdecken. Psalm 19, der Himmel verkündet es, Gott ist groß. Der Herr der Sterne bezeugt seine Schöpfermacht. Ein Tag sagt es dem anderen, jede Nacht ruft es der nächsten zu. Kein Wort wird gesprochen, kein lautes zu hören. Und doch geht ihr Ruf weit über die Erde bis hin zu ihren äußersten Grenzen. Und da steht, wenn man das so liest, doch genau das drin, was wir erleben in der Natur. Wenn wir in der klaren Sommernacht in den Himmel blicken und die ganzen Sterne sehen, dann hören wir nichts. Kein Wort wird gesprochen, kein lautes zu hören. Aber doch geht dieser Ruf, dass Gott Herr ist, dass Gott alles geschaffen ist, geht dieser Ruf, erschallt über die ganze Erde, wenn wir das sehen. Und so ist es doch. Alle Sterne, die ganze Schöpfung besteht nur zu einem Ziel, nämlich die Ehre Gottes zu verkörpern und seine Herrlichkeit. Und das ist der springende Punkt. Alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen, steht in Kolosser 1. Und was für ein Privileg ist es dann, dass wir es wissen dürfen, dass jemand das alles geschaffen hat. Wenn ein Atheist in den Himmel schaut, dann denkt er vielleicht, wow, wie gewaltig schön ist das oder wie unglaublich. Ich weiß nicht, was so jemand denkt, aber leider auch nicht viel mehr. Oder ja, findet es vielleicht schön, einfach so ein Sternenhimmel. Aber wenn wir in den Himmel schauen, dann dürfen wir wissen, all das ist für die Herrlichkeit Gottes geschaffen. Und ich als kleiner, unbedeutender Mensch, einer von 8 Milliarden, darf da hochblicken und wissen, dass mein Schöpfer das alles geschaffen hat und dass auch ich, und das ist ja das Geniale, ich darf auch in diesen Lobpreis Gottes mit einsteigen. Die Sterne, die Natur, die lobt Gott den ganzen Tag. Und wir dürfen damit einsteigen. Alles, was wir sehen, die Pflanzen, die Tiere, der Mensch, der Himmel und die Sterne, das alles ist zur Ehre Gottes geschaffen. Und nur der Mensch ist von dieser Bestimmung abgekommen, hat sich von Gott abgewandt und hat sich selbst zum Gott gemacht, hat gesagt, nee, ich brauche meinen Schöpfer nicht, ich bin selbst Gott, und hat sich von Gott abgewandt, hat andere Dinge angebetet. Und die Frage ist, ob wir darin einstimmen, wieder zurückzukommen, dass der alleinige Gott Gott ist und dass wir ihm die Ehre geben. Und genauso steht es in Römer 1 zusammengefasst, diese Grundlage, die erste Grundlage, die es überhaupt gibt eigentlich, Römer 1, Vers 20. Weil Gott die Welt geschaffen hat, können die Menschen sein unsichtbares Wesen, seine ewige Macht und göttliche Majestät mit ihrem Verstand an seinen Schöpfungswerken wahrnehmen. Sie haben also keine Entschuldigung. Obwohl sie Gott kannten, ehrten sie ihn nicht als Gott und dankten ihm nicht. Ihre Gedanken liefen ins Leere und in ihren unverständigen Herzen wurde es finster. Also entweder ehren wir Gott nicht und unsere Gedanken und unser Herz bleibt finster, oder wir erkennen, dass er Schöpfer ist in der ganzen Schöpfung und wir beten ihn an. Das Westminster-Bekenntnis 1643, auch so ein Grundlagenbekenntnis, das fasst das Ganze in einem Satz zusammen. Die Bestimmung des Menschen besteht darin, Gott zu verherrlichen und sich in Ewigkeit an ihm zu freuen. 400-500 Jahre alt, aber ich denke, das gilt für uns immer noch. Und das wünsche ich uns, nicht erst, wenn wir tot sind, wenn wir in der vollkommenen Herrlichkeit Gottes leben, sondern auch jetzt schon, dass wir uns das immer wieder bewusst werden, wozu wir eigentlich geschaffen sind. Unser Sinn des Lebens ist, Gott groß zu machen, ihn zu verherrlichen, mit in die Schöpfung einzusteigen. So wie die Blumen auf dem Feld den ganzen Tag Gott loben in ihrer Schönheit, so dürfen wir durch unser Wesen, durch unsere Worte, unsere Gedanken, unsere Taten Gott groß machen, mit allem, was wir sind, und ihn als unseren Herrn haben. Und dann können wir in diesen Lobpreis der Schöpfung mit einstimmen durch unser Leben. Und mein letzter Gedanke dazu, Christus und seine Herrlichkeit leben in uns. So heißt es ja in Kolosser 1, Vers 27. Christus lebt in euch. Darin liegt eure Hoffnung. Ihr werdet an seiner Herrlichkeit teilhaben. Und das ist das Prinzip, das einfach feststeht. Christus lebt in uns und deshalb werden wir an seiner Herrlichkeit teilhaben. Auch jetzt schon. Der Ewigkeit natürlich, aber auch jetzt schon dürfen wir uns an seiner Herrlichkeit freuen. Und ich habe uns ein letztes Beispiel dazu mitgebracht. Hier so ein Schnuller von Josua. Was hat es jetzt mit der Herrlichkeit Gottes zu tun? Der Schnuller leuchtet im Dunkeln. Und es gibt es ja nicht nur als Schnuller, gibt es ja auch wahrscheinlich so als Fahrrad oder solche so Reflektoren oder so. Aber es gibt so fluoreszierende Stoffe, die eben angestrahlt werden und dann leuchten die für ein paar Stunden. Das ist ganz praktisch bei so einem Schnuller, dass man den nicht überall suchen, oder dass man nicht das Licht anmachen muss, um den zu suchen, sondern man sieht im Dunkeln und kann nochmal Josua den wieder in den Mund stecken zum Beispiel. Aber was ich damit sagen möchte, es gibt solche Stoffe, die werden angeleuchtet und die leuchten dann von sich selbst nach. Und so ist es auch bei uns. Wir werden angeleuchtet, wir dürfen in dieser Herrlichkeit leben und wir dürfen auch immer wieder bei Gott auftanken und dann dürfen wir diese Herrlichkeit weitergeben. Wir dürfen dieses Licht weitergeben einfach, weil wir damit aufgefüllt wurden und dürfen für ihn leuchten, dieses Licht weitergeben. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber den Martha-Leuten unter uns fällt es oft schwer und ich bin auch so eine Martha in gewisser Weise, dass ich weniger das im Blick habe, mit Gott Zeit zu verbringen, mit Jesus Zeit zu verbringen, aufzutanken, bevor man dann Jesus dient. Ich weiß nicht, wie es euch geht, was für ein Typ ihr seid, ob ihr gar kein Problem damit habt, in der einfach Gemeinschaft mit Gott, mit Jesus zu suchen, dass es euer innigster Wunsch ist, oder ob ihr, so wie ich, eher den Glaube so eher praktisch leben wollt. ich bin so, ich möchte irgendwie lieber was tun, anstatt, anstatt so viel Gemeinschaft dann zu haben. Und Jesus selbst sagt es ja, dass Maria das Bessere gewählt hat. Es ist erstmal besser, wirklich Gemeinschaft mit Jesus, bewusste Gemeinschaft mit Jesus zu haben, anstatt in so eine To-Do-Liste zu gehen oder To-Do-Modus oder zu denken, was kann ich jetzt für Jesus tun. Und das muss ich immer wieder neu lernen, dass ich zuerst zu Jesus kommen muss. Vielleicht müssen das auch einige von euch lernen, wenn ihr so veranlagt seid. Zuerst bei Jesus auftanken und dann den Glauben einfach praktisch werden lassen. Und umgedreht ist es wahrscheinlich auch nichts, wenn man nur stille Zeit macht und sonst nichts für Gott. Das gibt's aber wahrscheinlich auch nicht wirklich. Wenn wir wirklich mit Gott erfüllt sind, wenn wir wirklich Gemeinschaft mit Gott suchen, dann können wir ja auch gar nichts anderes als dieses Licht wieder abgeben. Das liegt ja einfach in der Natur der Sache. Wenn wir mit der Herrlichkeit Jesus erfüllt wurden, dann können wir ja gar nicht anders als dieses Licht wieder ausstreuen. Und dann drängt es uns auch dazu, was praktisch zu machen, was für Gott zu tun, in der Gemeinde sich engagieren oder mit Menschen zusammen sein, ihn vom Glauben zu erzählen oder irgendwas anderes oder Menschen zu dienen, weil wir dann von der Herrlichkeit Gottes ergriffen wurden. Und das möchte ich uns wünschen, dass wir das als Grundlage haben, dass wir diese Nähe zu Gott suchen, dass wir wissen dürfen, dass er schon in uns wohnt, dass es gar nicht weit weg ist, diese Herrlichkeit, sondern dass wir einfach Zeit nehmen müssen und uns offen sein dürfen für ihn und für sein Wirken. Und ich wünsche uns auch immer mehr noch oder weiterhin solche Herrlichkeitsmomente, dass wir diese Herrlichkeit Gottes spüren dürfen und dass wir uns einfach drauf einlassen, auf solche Gottesmomente. Und ich möchte mit dem letzten Bibelvers abschließen und dann einfach in die Lobpreiszeit überleiten. Ihr könnt gerne schon mal nach vorne kommen als Band. Und lasst uns in diese Anbetungshaltung kommen und ihn einfach wirken lassen und dass wir wieder neu bei ihm auftanken. 3. Mose 10. Denen, die meine Nähe suchen, zeige ich meine Heiligkeit. Das ganze Volk sieht meine Hoheit und Macht. Lass mich noch beten. Herr, vielen Dank für deine Heiligkeit, für deine Herrlichkeit, die uns umgibt, die in uns drin ist sogar. Und hilf uns da immer wieder, diesen Schlüssel zu finden, Zeit mit dir zu finden, offen zu werden für dein Wirken, Zeit vielleicht in der Natur zu verbringen oder zu Hause in der Bibel zu lesen, in deinem Wort zu forschen und einfach diese Zeit mit dir zu genießen, Herr. Herr, hilf uns aufzutanken bei dir, gerade in diesen Zeiten, dass wir leuchten dürfen, Herr, dass wir nachleuchten dürfen von deiner Herrlichkeit und dass du uns einfach gebrauchst in dieser Welt, um dich groß zu machen. Und ich danke dir einfach, Herr, so sehr, dass wir in diese Schöpfung mit einsteigen dürfen, in dieses Lob. Und dass es nicht nur ist, dass wir wie die Blumen irgendwie einfach nur sind mit ihrer Schönheit, sondern dass wir sogar was tun dürfen für dich, dass wir sogar diese Liebe weitergeben dürfen. Das ist das höchste Vorrecht, das es überhaupt gibt, Herr. Vielen Dank dafür, dass du in uns bist und durch uns wirken möchtest. Amen.